Wir leben in einer Welt, die keinen Platz für Trauernde lässt. Es ist zum Gemeinplatz der Kulturgeschichte geworden, dass wir den Tod mit allen uns erdenklichen Mitteln aus unserer Lebensrealität verdrängt haben. Das schreibt Daniel Schreiber in seinem neuen Buch »Die Zeit der Verluste«. Ein sehr persönliches, ein sehr ergreifendes Buch, denn der Vater von Daniel Schreiber ist gestorben und der Autor sucht nach Antworten, nach Trost, nach Wegen, mit der Trauer leben zu können und durch die Trauer ins eigentliche Leben zurückzufinden. Der Tod ist immer eine Gewalt, eine ehrfurchtsgebietende Naturgewalt, schreibt er. Guten Tag, Daniel Schreiber.
Danke für die Einladung.
Unsere Welt lässt keinen Platz für Trauernde. Was hat das denn für Folgen? Sie schreiben auch in Ihrem Buch, ich zitiere nochmal, wir vergessen, dass Trauer ein Effekt ist, der auch von unserem politischen und sozialen Verständnis der Welt geprägt ist. Was hat das denn für Folgen, dass wir der Trauer gar keinen Platz mehr einräumen?
Also ich glaube, zunächst fällt Trauern jedem Menschen schwer. Unsere intuitive Reaktion ist Verdrängung, weil wir den Verlust oder die Tragweite des Verlusts gar nicht begreifen können und unsere Psychen uns davor beschützen, die Tragweite zu verstehen. Ohne diesen Schutz wäre es vielleicht gar nicht möglich, gerade in akuter Trauer durch den Alltag zu gehen und sein Leben fortzuführen. Deswegen ist es auch ein psychischer Moment, diese Unfähigkeit zu trauern. Und es ist schwer, darüber zu sprechen. Es ist ein sehr schmerzvolles Gefühl. Man versteht nicht, was mit einem selbst gerade passiert. Man findet keine Worte, also für den Verlust, aber auch keine Worte für die eigenen Gefühle. Und das spiegelt sich eben auch auf einer anderen, auf einer kulturellen und gesellschaftlichen Ebene.
Früher gab es da Rituale, die unsere Psyche beschützt haben. Das fällt jetzt großen Teil weg, oder?
Ja, oder zumindest verändern sich diese Rituale. Ich finde es interessant, weil natürlich intuitiv denkt man, ja, das wäre doch so viel schöner, noch diese Rituale zu haben und diese Rituale, an die alle Menschen glauben. Und das macht das Trauern so ein bisschen einfacher aus unserer heutigen Perspektive. Und früher war eh vieles besser, denkt man gerne. Aber Rituale verlieren dann ihren Sinn, sie hören auf, Rituale zu sein, wenn Menschen nicht mehr an sie glauben. Wenn Kulturen und Gesellschaften sie nicht mehr mit Bedeutung aufladen. Und ich glaube, das passiert gerade. Wir erleben eine Vervielfältigung von Trauer- und Begräbnisritualen. Wir erleben einen Wegfall. Da kann es um ganz einfache Dinge gehen, wie das Tragen von Schwarz für eine gewisse Zeit, wie ein rituelles Kondolieren, aber auch um komplexere Rituale wie Begräbnisrituale. Ich finde das tatsächlich eine gute Entwicklung. Und zwar in dem Sinne, dass Menschen immer besser entscheiden können, wie sie selbst begraben werden wollen, wie sie selbst sterben wollen. Und das heißt für die Angehörigen auch, dass sie eine Art Verfügung darüber haben, wie sie trauern können und wollen. Also Menschen werden heute eben nicht mehr in Rituale gezwungen, die nichts für sie bedeuten.
Aber es lappt doch immer noch was aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Sie haben auch geschrieben, Sie wissen gar nicht, warum, aber Sie gehen schon in die Kirche und zünden für Ihren Vater eine Kerze an. Was ist denn das?
Das ist eine Szene im Buch, in der ich so etwas wie einen Aberglauben beschreibe, den alle Trauernden haben, der für mich tatsächlich zur Trauer gehört. Und ich schildere in dem Buch, wie ich meinem Vater in einer Möwe in Venedig wieder begegne, die sehr zutraulich ist, was die Möwen dort eigentlich nicht sind. Ich schreibe auch über einen Regenbogen, den ich sehe und den ich nach der Zeremonie, nach der privaten Zeremonie, die wir, meine Familie und ich, für unseren Vater abgehalten haben, der anonym beerdigt wurde, den wir gesehen haben und ich automatisch den Eindruck hatte, also er schickt uns einen Gruß. Und ich habe mit vielen Trauernden gesprochen und das ist so interessant, weil das haben alle. Unter anderem dieser Regenbogen, das hat auch eine Freundin von mir ganz genauso erlebt und wir haben beide mit niemandem darüber gesprochen, bis wir dann darüber geredet haben und ich finde das also eine schöne Begleiterscheinung von Trauer.
Diese Trennung, Sie sprachen gerade von Aberglauben, diese Trennung von Glaube und Aberglaube ist doch auch eine künstliche Trennung. Solche, ich sag mal jetzt, Bilder trösten doch enorm, oder?
Ja, absolut. Es ist in jedem Fall eine künstliche Trennung. Und es gibt eine Art von magischem Denken in Trauer, ohne dass man Trauer nicht überstehen könnte. Und das mag vielleicht erstmal nichts mit Glauben zu tun haben, also mit einem religiösen Glauben, mit einem rituellen Glauben. Aber es hat in dem Sinne was zu tun, dass wir in der Trauer einen gewissen Zugang zu einer Spiritualität finden, den auch benötigen, um durch die Trauer zu kommen. Wir benötigen einen Zugang zu einer Spiritualität, wie man auch immer sie verstehen möchte, um wieder ein Vertrauen schöpfen zu können, um wieder eine Zuversicht schöpfen zu können. Denn in der Tat, wenn jemand stirbt, den wir lieben, ist es unvorstellbar. Es bleibt unvorstellbar, auch nachdem dieser Mensch gestorben ist. Es bleibt unvorstellbar 3 Monate oder 1 Jahr, nachdem dieser Mensch gestorben ist. Und trotzdem kommen wir durch diese Trauer hindurch. Trotzdem lernen wir diese neue Welt, in der wir leben, zu akzeptieren. Trotzdem lernen wir uns und wie wir uns verändert haben durch diesen Verlust zu akzeptieren. Und dazu ist genau diese Art von Vertrauen nötig.
Diese Trauer, die uns überwältigt, die uns demütigt, die uns beleidigt, wir können sie nicht verstehen. Wir müssen das akzeptieren, dass wir sie nicht verstehen können. Und umso mehr kann es trösten, dass wir vielleicht eine Ahnung davon bekommen in bestimmten Situationen, dass die Welt so viel größer ist als unser Verständnis von der Welt. Sie beschreiben das sehr schön, indem Sie in Venedig vor einem Kunstwerk stehen. Das ist die Kreuzfindung der heiligen Helena. Die Kunst erhebt ihr Haupt, wo die Religionen nachlassen. Das hat Nietzsche gesagt, ein berühmter Satz. Schön. Das sind so Augenblicke. Also Sie beschreiben dieses Leuchten des Werkes. Tröstet Sie das?
Ja, in jedem Fall. Und ich glaube, wir haben viele solcher spirituellen Momente im Leben. Und oft sind das so kleine Momente, oft sind das Zwischenmomente, die wir gar nicht richtig wertschätzen und die aber eigentlich, also das Fleisch unseres Lebens sozusagen, eigentlich das Leben selbst wirklich ausmachen. Und das sind Momente der Ehrfurcht, das sind Momente, wenn man etwas Schönes sieht, was einen überwältigt. Das sind Momente, in denen man plötzlich etwas versteht, was man vorher noch nicht verstanden hat. Und ich habe solche Momente also häufig, wenn ich wirklich beeindruckende Kunst sehe. Und das Bild, was Sie beschreiben, ist tatsächlich mein Lieblingsbild in der Accademia in Venedig, wo das Buch angesetzt ist. Und es ist so ein faszinierendes Bild, weil es zum einen ein christlich konnotiertes Apokalypse-Denken aufnimmt und auch umwertet und übersteigt. Und zum anderen, weil es ein Bild ist, was ja die Malerei feiert, die Möglichkeiten der Malerei. Also alles ist in Bewegung und es gibt so viele Details und es ist ein so beeindruckendes Werk, dass man tatsächlich so etwas wie Ehrfurcht empfindet und versteht, dass die Welt so viel größer ist, als man sich vorstellen kann.
Ehrfurcht, auch Staunen, auch Dankbarkeit, das sind Gefühle, für die früher die Institutionen der Kirche und der Religion große Resonanzräume geboten haben. Jetzt müssen wir uns diese Räume gewissermaßen selbst erarbeiten, oder?
Ich denke schon. Natürlich wäre das so wünschenswert, wenn das nicht so wäre. Und begrüße alle Bestrebungen, also auch institutionelle Räume für diese Erfahrungen, für diese menschlichen und auch diese spirituellen Erfahrungen zu geben. Und gleichzeitig möchte ich es aber auch nicht so wirken lassen, als wären das die Lösungen für Trauer. Also ich möchte nicht, dass jemand, der zuhört, denkt und gerade jemanden verloren hat, denkt, okay, ich muss jetzt zuversichtlich sein und dankbar sein und Vertrauen schöpfen und dann geht's schon wieder. Das sind Momente, die Begleiterscheinungen einer längeren Trauerarbeit sind und die am Ende einer Trauer stehen. Aber ich glaube, dass die erste Erfahrung und vor allem die Erfahrung akuter Trauer immer eine zerstörende ist, immer ganz grundsätzlich erschüttert. Und das gilt nicht nur für private Trauererfahrungen, sondern auch für die vielen kollektiven Verlusterfahrungen, die wir derzeit durchmachen.
Also derzeit, in der wir in einer großen Krisensituation leben, nicht? Der Klimawandel, was stürzt alles auf uns ein? Die Sicherheiten der Welt, die verschwinden immer mehr. Und wir werden in einer immer unsicheren Welt, und das hat ja auch mit Verlust zu tun, konfrontiert.
Ja, und wir haben schon ganz konkret viele Dinge verloren. Also wenn man an den Klimawandel und die Erderwärmung denkt und wenn man daran denkt, wie viele Ökosysteme schon vor gewissen Kipppunkten stehen, wenn man daran denkt, wie viele Arten von Pflanzen und Tieren schon ausgestorben sind und nie wiederkehren werden. Aber auch politisch, wenn man daran denkt, was mit der Spaltung unserer Gesellschaft und den nationalradikalen, antidemokratischen Populisten passiert ist, die seit einigen Jahren Parlamente, Gerichte und Redaktionen erobern. Da haben wir sehr viel schon verloren an demokratischen Grundfesten, an einer diskursiven Gemeinsamkeit in unserer Gesellschaft. Wenn man an die Kriege denkt, die derzeit immer näher kommen und für einige politische Akteure zu so etwas wie einem probaten Mittel geworden zu sein scheinen. Und all das geht schon mit konkreten Verlusten einher. Und mein Eindruck, als ich mich wirklich in der akuten Trauer um meinen Vater befand, war, dass ich diese Verluste nicht mehr gut verdrängen konnte, weil ich praktisch all diese Verdrängungsenergie für diesen privaten Verlust brauchte. Und es gelang mir nicht mehr, das alles nicht zu sehen. Und all das wurde deutlicher für mich. Und das war ein Moment, wo ich auch wusste, okay, ich muss dieses Buch schreiben. Unter anderem, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe das jahrelang verdrängt. Und weil Verdrängung eben diese intuitive Reaktion auf Verluste ist, machen wir das auch als Kultur, als Gesellschaft?
Sie schreiben in Ihrem Buch, und Sie deuteten es gerade bereits an, unsere Psyche beschützt uns davor, den Tod geliebter Menschen zu verstehen. Sie erlaubt uns nur im Laufe der Zeit, unserem Nicht-Verstehen etwas näher zu kommen und es so in unser Leben zu integrieren. Zitat Ende. Der Tod macht sprachlos. Sie haben gesagt, Sie mussten dieses Buch schreiben. Sie haben darüber geschrieben. Wie schwer ist Ihnen das gefallen?
Sehr schwer. Unter anderem, weil diese Verdrängung, von der ich eben geredet habe, natürlich immer wieder kommt. Und man kann das punktuell durchbrechen und man kann mit der Zeit einen gewissen Abstand davon nehmen. Aber es ist tatsächlich ein Schutzimpuls. Es hat für mich sehr lange gedauert, diese Trauerverweigerung zu durchbrechen. Es hat für mich lange gedauert, eine Sprache, eine präzise Sprache, eine hoffentlich schöne Sprache für diese Erfahrung zu finden. Deshalb, es war tatsächlich eine riesige Herausforderung.
Sie nehmen uns mit nach Venedig in Ihrem Buch. Venedig sei der ideale Echoraum für ein Gefühl des Verlorenseins, schreiben Sie auch. Warum?
Also wir alle kennen natürlich diese Vergänglichkeitsklischees, mit denen Venedig verbunden ist. Also man denkt sofort an Thomas Mann und den Tod in Venedig. Und das war fast ein Grund, das Buch nicht dort anzusetzen. Und ich wollte, dass dieses Buch an einem Tag spielt. Die letzten drei Essays, die ich geschrieben habe, haben ungefähr während eines Jahres gespielt, plus minus ein paar Monate. Und ich glaube, dass Trauer nicht so funktioniert. Trauer hört nicht nach einem Jahr auf oder man ist nicht ein anderer Mensch nach einem Jahr, wenn man trauert. Sondern Trauer funktioniert, dass man Tag für Tag durch den Tag geht und dann nochmal durch den Tag geht. Ich hatte verschiedene Orte im Hinterkopf und mir verschiedene Tage ausgesucht und dann war ich aus einem Zufall in Venedig und hatte es wirklich nicht vor, aufgrund dieser Vergänglichkeitsklischees. Und habe dann aber gemerkt, nein, das ist tatsächlich der Ort. Unter anderem, weil Venedig im Brennpunkt von politischen und klimatischen Entwicklungen steht, die uns global auf eine ganz grundsätzliche Weise betreffen und bedrohen und die dort aber schon seit einigen Jahrzehnten eine Bedrohung darstellen. Dort hat man praktisch einen vorläufigen Umgang mit diesen Bedrohungen gefunden, einen vorläufigen Umgang mit dem drohenden Untergang. Also seit dem 19. Jahrhundert fahren Menschen nach Venedig, um es immer noch ein letztes Mal zu sehen, bevor es untergeht. Und trotzdem wechseln die Leute alle 15 bis 20 Jahre die Holzpfähle in den Lagunen und Kanälen aus. Trotzdem kochen sie unfassbar leckere Sachen und führen ein häufig wunderbares Leben.
Ihr Vater hat sich dafür entschieden, anonym beigesetzt zu werden. Mhm. Ihre Mutter übrigens im Vorhinein auch schon. Mhm. Etwas an dieser anonymen Beisetzung, schreiben Sie, hat Sie gestört. Etwas, das nichts mit einer möglichen Absage an bürgerlichen und christlichen Traditionen zu tun hat. Was könnte es denn sein, was Sie an dieser anonymen Beisetzung gestört hat?
Also ich hatte Angst, dass mein Vater und meine Mutter auch, dass sie eine gewisse Idee von Betrauerbarkeit verinnerlicht haben. Gesellschaftlich, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, gibt es bestimmte Hierarchien des Trauens. Es gibt bestimmte Hierarchien, die mit sozialer Schicht zu tun haben, mit Wohlstand, mit der Region, aus der man stammt. Meine Eltern waren beides Arbeitende und Bauern haben einen Großteil ihres Lebens in der ehemaligen DDR verbracht. Und ich hatte Angst, dass sie eben diese Idee von Betrauerbarkeit verinnerlicht haben, dass sie diese Hierarchien, die in unserer Gesellschaft existieren, praktisch gegen sich gewendet haben. Und das Bild, das Menschen wie ihnen oft entgegengebracht wird, internalisiert haben. Interessanterweise ist das eine Vermutung von mir und eine Angst von mir. Und ich beschreibe das in dem Buch auch als eine Frage, als eine offene Frage, weil ich glaube, dass das Prozesse sind, die man auch, was ich selbst gar nicht verstehen kann, wo man selbst überhaupt keinen Zugriff drauf hat. Also ich weiß, dass für meine Eltern, die wollen das aus dem Grund, dass das für sie die Art von Zeremonie, die Art von Begräbnis ist, die sie sich wünschen, weil sie sind Atheisten schon ihr ganzes Leben lang und für sie war es sehr wichtig und für sie bedeuten christlich und religiös konnotierte Rituale eben nichts mehr. Und aber eine ganz andere Ebene ist, dass es auch tatsächlich etwas Egoistisches von mir hatte. Ich wollte einen einfachen Ort, ich wollte einen Ort, wohin ich die Trauer outsourcen konnte praktisch und glaubte, dass es einfacher sein könnte. Und ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt.
Sie schreiben weiter, die Gewissheit, dass sich meine Eltern ausführlich voneinander verabschieden konnten, ist die einzige Form wirklichen Trost, die ich spüre, wenn ich an die Krankheit und den Tod meines Vaters denke. Darf ich vielleicht die Frage stellen, wie geht es Ihnen heute? Was tröstet Sie, wenn Sie an Ihren Vater denken, an den Verlust, der so endgültig und eigentlich nicht zu ertragen ist? Diese, wie ich schon sagte, größte Beleidigung, die das Leben uns macht, indem es einfach aufhört.
Mich tröstet, dass er ein gutes Leben hatte und dass er natürlich neben vielen schlechten Erfahrungen, die wir alle in unserem Leben machen müssen, auch viele tolle, wie viele schöne Erfahrungen machen konnte. Und das Zitat, was Sie eben vorgelesen haben, es ist tatsächlich etwas sehr Tröstendes für mich. Meine Eltern haben sich sehr bewusst voneinander verabschiedet und sie hatten ungefähr ein halbes Jahr dafür nach der Krebsdiagnose meines Vaters, bei der klar war, dass er nur noch wenige Monate zu leben hatte. Und das haben sie tatsächlich gemacht. Sie waren über 5 Jahrzehnte zusammen, hatten ein paar Jahre zuvor ihre goldene Hochzeit gefeiert und ich hätte es tatsächlich glücklich gemacht, dass sie die Möglichkeit hatten und sie auch genutzt haben.
Ihr Buch kann man durchaus auch als Appell lesen, sich Zeit zu nehmen für Trauer, das nicht zu verdrängen, nicht einfach weiterzumachen, wirklich sich Zeit zu nehmen. Und Sie beschreiben auch sehr schön, dass Trauer verwandelt. Mhm. Inwiefern?
Bis vor kurzem dachte man auch in der Psychologie, dass Trauer, das muss nach einer bestimmten Zeit vorbei sein und 3 Monate, ein halbes Jahr, wenn man großzügig war, sagte man 1 Jahr. Es war tatsächlich auch eine psychiatrische Diagnose, wenn diese Trauer zu lange dauerte. Davon ist man heute abgekommen und mit gutem Grund, weil man eigentlich sehr genau versteht heute, dass Trauer nicht aufhört im klassischen Sinne, sondern dass Trauer darin besteht, dass wir akzeptieren, was die Verluste, die wir erfahren, aus uns machen. Trauer kommt immer wieder in Wellen und es hat eine völlig andere Qualität, aber die Menschen, die man verloren hat, die auch die gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Phänomene, die man verloren hat und die einem viel bedeuten, die kehren immer wieder. Sie kehren als Erinnerung wieder, als Geister wieder, als etwas, das ein Teil unseres Lebens und Teil von uns selbst ist. Der Glaube, dass man in der Trauer eine bestimmte Zeit, die schwierig ist, hat und danach ist alles wieder gut, danach hat man wieder sein altes Leben, dem ist nicht so. Der französische Philosoph Jacques Derrida hat es sehr schön zum Ausdruck gebracht, indem er meinte, dass immer wenn ein Mensch stirbt, bedeutet das das Ende der Welt. Das ist eine so gute und richtige Idee, einfach weil es tatsächlich stimmt. Weil wenn dieser Mensch weg ist, dann ist mit ihm eine Welt oder die Welt weg. Und die Welt hört auf zu existieren, in der dieser Mensch existiert hat, für uns. Was wir machen müssen, ist uns eine neue Welt aufzubauen, eine neue Welt zu finden. Und das braucht Zeit.
Das ist nun ein sehr persönliches, durchaus auch intimes Buch, das Sie geschrieben haben. Wie waren da die Reaktionen? Gab es auch Reaktionen von Menschen, die sagen, das ist mir jetzt zu viel? Oder wie war da auch in Ihrem Umfeld und auch sonst die Reaktion?
Also die Reaktion aus meinem Umfeld war alle sehr begeistert. Und die erste Person, die das Buch gelesen hat, war meine Mutter. Und Das war mir auch natürlich sehr, sehr wichtig. Also ich fand es ganz, ganz toll. Wir haben uns dann am Telefon darüber unterhalten, weil ich gerade auf dieser Reise in London war. Und wir haben dann beide irgendwie geweint am Telefon. Und das war mir das Wichtigste. Ja, auch also meine Freundinnen und Freunde fanden das alle toll. Was ich merke, es gab vor kurzem eine schlechte Kritik in der FAZ. Und da habe ich, was ich da gemerkt habe, war eine Verweigerung, sich mit diesen Gefühlen und was diese Gefühle in einem auslösen, auseinanderzusetzen, besteht. Ganz unabhängig davon, was der Rezensent dachte und warum und was er da anführte. Ich glaube, dass das auch etwas ist, das man akzeptieren muss. Gerade in dieser heutigen Zeit, gerade angesichts der wirklich drängenden kollektiven Verluste, der wirklich großen Bedrohungen, denen wir uns immer weniger entziehen können und die uns immer näher rücken. Und allein wenn man an die ganzen Extremwetterlagen denkt, wenn man daran denkt, was im Ahrtal passiert ist, das sind ganz konkrete Verluste, ganz konkrete Anlässe, uns Sorgen zu machen. Ich möchte niemandem sagen, ihr müsst trauern. Ich glaube nicht, dass man Trauer verordnen kann, vor allem keine kollektive Trauer. Ich möchte nur mit dem Buch darauf hinleiten und ich möchte die Möglichkeit geben, dass die Lesenden beim Lesen etwas für sich selbst durcharbeiten, dass sie vielleicht ihre eigene Trauerverweigerung erkennen, dass sie vielleicht ihre eigene Verdrängung erkennen. Genau, und wenn man aber diese Verdrängung so braucht, weil man anders nicht durchs Leben kommt, dann habe ich dafür auch Verständnis.
Vielen Dank, Daniel Schreiber. Ich möchte am Ende doch noch mal 2-3 Zeilen aus Ihrem Buch zitieren. Wir haben über diese Möwe gesprochen. Die Möwe, der Regenbogen, die Kerze, das ist alles wichtig. Und ganz am Ende schreibt Daniel Schreiber: Ich schaue noch einmal zur Möwe. Ich befinde mich schon im Gehen, als sich etwas in mir an einen großen Regenbogen erinnert fühlt, den ich nach dem Tod meines Vaters sah und der mir wie ein Zeichen von ihm vorkam. Es ist die gleiche Regung, die mich immer, wenn ich eine katholische Kirche besuche, Kerzen für ihn und meinen Bruder anzünden lässt. In diesem Augenblick habe ich das sichere Gefühl, die Möwe richte mir einen Gruß aus. Ich schaue sie ein letztes Mal an, hebe die Hand zu einem leichten Winken und grüße zurück. Zitat Ende. Die Zeit der Verluste, so heißt das Buch von Daniel Schreiber. Ein Buch, das noch lange nachhallt, wenn man es gelesen hat. Es ist im Verlag Hansa Berlin erschienen. Das Buch hat 140 Seiten, kostet 22 Euro. Vielen Dank.
Danke für das Gespräch.